Der Mann, den ihr hier vorne auf dem Bild seht, das ist Simon Wiesenthal. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er auch als Nazi-Jäger bekannt. Und er war ein Jude und war während dem Zweiten Weltkrieg in einem KZ in Polen inhaftiert. Und einmal hat er den Auftrag bekommen, Müll aus einer Scheune aufzuräumen. Und diese Scheune, die stand mitten im Konzentrationslager. Und diese Scheune wurde zu einem Krankenhaus für verwundete SS-Soldaten umfunktioniert. Also die wurden dort medizinisch behandelt. Und als er dann an einem Abend gerade bei seiner Arbeit war, da kam eine Krankenschwester, nahm ihn bei der Hand und führte ihn an das Bett von einem jungen SS-Soldaten. Er muss 21 Jahre alt gewesen sein. Und als sie mit ihm ans Bett kommt, dann packt dieser Soldat die Hand vom Wiesenthal und sagt, ich muss unbedingt mit einem Juden sprechen. Er sagte, er konnte nicht sterben, bevor er die Sünden gestanden hatte, die er gegen hilflose Juden begangen hatte. Und er musste von einem Juden Vergebung bekommen, bevor er starb. Und so erzählte er Wiesenthal seine traurige Geschichte, wie er zu einem Bataillon gehörte, das viele Juden, Männer, Frauen, Kinder erschossen hatte. Und einmal versuchten einige von ihnen zu fliehen aus einem brennenden Haus, das die Soldaten angezündet hatten, und diese wurden auch niedergeschossen. Und Wiesenthal hört die Geschichte des Sterbenden, er hört zu und zuerst die Geschichte von seiner Jugend, von seiner unschuldigen Jugend und dann die Geschichte von dem Bösen, wie er sich dem Nationalsozialismus gewidmet hat, seinen Willen dem Nationalsozialismus gewidmet hat. Und als dieser junge Mann fertig war mit seiner Geschichte, da riss Wiesenthal seine Hand aus der Hand von dem Soldaten, dreht sich um und geht raus. Kein Wort wurde gesprochen, keine Vergebung. Aber er war sich im Nachhinein nicht sicher, ob das richtig war. Und er hat ein Buch geschrieben, The Sunflowers, da hat er sein Leben so ein bisschen beschrieben. Und sein Buch endet mit der Frage, was hätten Sie getan? Und auf diese Frage haben 32 bedeutende Persönlichkeiten geantwortet, vor allem jüdischer Herkunft. Und viele haben ihm recht gegeben, haben gesagt, das war richtig. Wie soll man einem Mann, der seinen ganzen Willen, sein Leben dem Nationalsozialismus widmet, wie soll er dann in einem Moment Vergebung bekommen? Wie darf er in einem Moment Vergebung erwarten? Und welches Recht hatte Wiesenthal, etwas zu vergeben, was an anderen Juden angetan wurde? Und wenn er dem Soldaten verzeihen würde, würde er damit auch zum Ausdruck bringen, dass der Holocaust gar nicht so schlimm war. Und einer hatte gesagt, lasst den SS-Soldaten zur Hölle fahren. Das ist ziemlich weit weg von dem, was Gott von uns verlangt, oder? Ziemlich weit weg. Aber wie geht es uns, wenn wir schlecht behandelt werden? Ich denke, von uns hat keiner so etwas Schlimmes wie die Juden erlebt. Aber wir erleben auch Dinge tagtäglich, der eine mehr, der andere weniger. Und wie geht es uns, wenn wir verletzt werden, wenn wir schlecht behandelt werden, wenn jemand uns irgendeine Last auflegt? Wie reagieren wir dann? Vielleicht auf der Arbeit, Kollegen oder in der Schule, Schulkameraden. Vielleicht werden wir öffentlich beleidigt oder gedemütigt oder vielleicht werden wir einfach nicht beachtet. Man ignoriert uns. Vielleicht sogar Menschen, die uns nahestehen, Menschen, die uns wichtig sind. Jeder von uns hat schon irgendwie in irgendeiner Form sowas erlebt. Und wie reagieren wir dann oft? Wir bemitleiden uns oft sehr schnell. Wir sind verbittert. Vielleicht haben wir sogar richtig Hass und Verachtung oder Groll in uns. Und vielleicht hast du dich mit diesem Thema noch gar nicht so viel auseinandergesetzt. Vielleicht hast du dich damit noch gar nicht so viel beschäftigt, aber du hast ein Verständnis von Vergebung. Jeder von uns hat irgendwie ein Verständnis von Vergebung. Jeder geht irgendwie mit Last um. Jeder geht irgendwie damit um, wenn man beleidigt wird. Der eine frisst es in sich rein und der Hass oder das Böse, das wächst in einem. Und der andere geht damit eher abweisend um. Jeder hat irgendwie eine Vorgehensweise oder ein Verständnis darüber. Und die Bibel hat auch ein Verständnis darüber. Und als ich mich in der Vorbereitung damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie tief eigentlich dieses Thema ist und wie viel die Bibel darüber zu sagen hat. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte mit euch heute über Vergebung nachdenken. Und dazu möchte ich mit euch den Text aus Matthäus 18, Vers 21 bis 35 näher betrachten. Matthäus Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Den Text möchte ich jetzt mit euch lesen. Matthäus 18, 21. Da trat Petrus zu ihm hin und sagte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig, und er ergriff ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinen Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Vielleicht ganz kurz zu dem, was Jesus vorher gesagt hat, vor dieser Situation. Bevor es zu dieser Situation kam, hat Jesus gesagt, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand an uns sündigt. Ich denke, das ist sehr gut bekannt. Es gibt diese drei Schritte. Erstens, versuche es persönlich zu klären. Such das persönliche Gespräch unter vier Augen. Zweitens, wenn das nicht hilft, nimmst du 2, 3 Zeugen hinzu. Wenn das nicht hilft, kommt diese ganze Sache vor die Gemeinde. Und wenn das nicht hilft, dann sollen wir ihn wie einen Ungläubigen behandeln. Also es bedeutet, er wird ausgeschlossen. Und die Jünger hören Jesus zu, Petrus hört Jesus zu und dann stellt Petrus die Frage: Okay, wenn jemand an mir sündigt, wie ich vorgehen soll, das weiß ich jetzt, aber wie oft soll ich denn jetzt wirklich vergeben? Wie oft soll man vergeben? Es ist eine berechtigte Frage, wenn man weiß, was für einen Hintergrund das hat. Laut der jüdischen Tradition war es vorgegeben, dass man nur 3-mal vergeben muss. 3-mal. Das haben die Rabbis festgelegt und das ist dadurch entstanden, dass man einige Bibelstellen falsch interpretiert hat, unter anderem aus dem Buch Amos. Auf jeden Fall musste man laut jüdischer Tradition 3-mal vergeben. Und Petrus hat diese 3-mal im Hinterkopf. Und Petrus hat schon viel mit Jesus erlebt. Er war mit ihm unterwegs, er hat das Wesen von Jesus kennengelernt. Er hat gesehen, dass Jesus extrem großzügig ist, liebevoll, gnädig, barmherzig. Er hat Jesus erlebt. Und dann denkt Petrus: Okay, ich verdopple das und ich setze noch einen drauf. Also nicht 3-mal, sondern 7-mal. Und dann macht Jesus dieses Angebot: 7-mal, soll ich 7-mal vergeben? Und vermutlich hat er sogar von Jesus jetzt ein Kompliment erwartet, hat gedacht: Super, Petrus, klasse, sehr großzügig von dir, 7-mal. Aber es kommt anders. Jesus sagt 70-mal 7-mal, also einfach mal das 70-fache. 490-mal sollen wir vergeben. Und ich denke, wir sollten uns nicht auf diese 490 beschränken, sondern Jesus will damit einfach ausdrücken: Wir sollen immer vergeben. Wir sollen immer vergeben, wir können keine Grenze machen. Unsere Vergebung soll unbegrenzt sein. Da gibt es kein Limit. Wir können nicht sagen: Ja, diese eine Sünde, die vergebe ich dir nicht. Oder es gibt keine Ausnahmen, keine Sünden, die an uns getan werden, die wir einfach nicht vergeben müssen. Wir sollen immer vergeben. Wir können Vergebung zwar nur jemandem zusprechen, wenn er uns um Vergebung bittet, das stimmt, aber vergeben sollen wir immer. Wir können nicht einfach sagen: Okay, nee, jetzt reicht's, das war genug. Und allein diese Frage, wie oft soll ich eigentlich vergeben, das zeigt ein Problem bei Petrus. Er hat ein falsches Verständnis von Vergebung und das sieht Jesus und Jesus gebraucht deswegen ein Gleichnis, um ihm etwas zu verdeutlichen. In Vers 23 beginnt Jesus dann, dieses Gleichnis zu erzählen. In diesem Gleichnis geht es um einen König, der Knechte hat. Und diese Knechte, mit diesen Knechten wollte er abrechnen. Also die mussten Rechenschaft vor ihm ablegen. Vermutlich waren das irgendwelche Bürgermeister oder Provinzstatthalter oder Leute, die auf jeden Fall für einen Bereich zuständig waren und die dann jetzt Rechenschaft abgeben mussten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Und dann wird ein Knecht vor den König geführt und dieser Knecht hatte 10.000 Talente Silber Schulden. Also das ist eine riesige Summe, die er veruntreut hat oder er hat sich verkalkuliert. 10.000 Talente Silber. Nur damit wir mal eine Vorstellung bekommen, wie viel das eigentlich ist. Okay, ich brauche Hilfe. Ja, perfekt. Also ein Knecht hat 10.000 Talente Silber Schulden. 10.000. Jetzt nur mal als Vergleich. 4 Provinzen, Galiläa, Idumäa, Judäa und Samaria, haben insgesamt ein jährliches Steueraufkommen von 900 Talenten Silber. Das heißt, dieser Knecht hat seine Schulden sind 11-mal so groß wie das jährliche Steueraufkommen von 4 Provinzen. Also es ist unvorstellbar hoch. Es ist eine unvorstellbare Summe. Und die Jünger, die Jesus zuhören, die konnten was mit dieser Summe anfangen. Sie wussten, die Schulden sind so hoch. Und was Jesus damit sagen will, diese Schulden sind so hoch, die kann dieser Mann niemals bezahlen. Niemals. Sein Leben würde niemals dafür ausreichen, diese Schuld zu bezahlen. Das heißt, der Knecht kann diese Schuld nicht zurückzahlen. Er steht in der Schuld von dem König. Das bedeutet, der König hat das Recht, mit dem Knecht zu tun, was er will. Und sein Befehl lautet, er, seine Frau, seine Kinder, sein ganzer Besitz werden verkauft. Sklaverei, wahrscheinlich für ihr Leben. Der König hatte das Recht, das zu tun. Der Mann stand in seiner Schuld. Und in dieser scheinbar aussichtslosen Situation sagt der Knecht, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und wenn die Situation nicht so ernst wäre, wenn nicht so viel davon abhängen würde, müssten wir eigentlich über diese Aussage lachen. Wir können diese Aussage nicht ernst nehmen. Er kann niemals seine Schuld bezahlen. Niemals. Ist ihm eigentlich bewusst, wie viel Geld das ist? Ist ihm bewusst, wie viel Schuld er hat? Aber er greift nach dem letzten Strohhalm. Er greift nach dem letzten Strohhalm. Er bekennt sich schuldig. Er wirft sich nieder. Er demütigt sich vor dem König. Und er fleht den König an. Und wie wir in Vers 27 lesen, rettet ihn das. Vers 27, da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Der König hat Mitleid mit ihm und er lässt ihm diese Schuld. In einem Moment ist er komplett frei. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Diese Schulden, die er da angehäuft hat, das hat Jahre gedauert und das hat ihn Jahre bedrückt. Jahrelang hat er diese Schuld mit sich getragen und er musste jahrelang damit rechnen, dass er vor den König muss und Rechenschaft ablegen muss. Und ich denke, in seinen Augen gab es keinen Ausweg. Es war hoffnungslos. Allein kommt er da nicht raus. Und jetzt ist es in einem Moment alles ausgelöscht. Eine unvorstellbare Summe. Das muss eine unvorstellbare Entlastung für ihn gewesen sein. Und ist das nicht ein wunderbares Bild von Gott? Gott ist der König und wir sind der Knecht, der mit einer unbezahlbaren Schuld vor Gott kommt. Wir sind die Sünder, die mit einer unbezahlbaren Schuld vor Gott kommen. Und Paulus zitiert in Römer die Psalmen und da heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Die Bibel spricht eine sehr deutliche Sprache. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also alle sind schuldig. Alle sind so hoch verschuldet wie dieser Knecht. Eine unbezahlbare Schuld. Und Gott hätte das Recht, weil wir in seiner Schuld sind, mit uns zu machen, was er will. Er könnte uns in die Hölle schicken. Er hat das Recht. Wir stehen in seiner Schuld. Aber selbst eine Ewigkeit in der Hölle würde unsere Schuld nicht begleichen. Unsere Schuld ist unbezahlbar. Und das ist eine Illusion oder eine falsche Denkweise, die viele Menschen heute haben, dass sie mit Werken versuchen, sich freizukaufen, ihre Schuld abzubezahlen. Aber es ist genauso lächerlich, wie wenn dieser Mann sagt, ich bezahle, ich will dir alles bezahlen. Es ist unbezahlbar. Und die Bibel ist da auch ganz deutlich, du kannst durch Werke nicht gerecht werden. Und dieser Knecht ist ja auch nicht durch Werke freigekommen, sondern es war ein Geschenk. Vergebung funktioniert nicht so, dass man durch eigene Werke gerecht wird oder freikommt, sondern es ist ein Geschenk und bei Gott war es ein sehr teures Geschenk. Es hat ihn nämlich seinen Sohn gekostet. Ja, kann man leider nicht so gut erkennen, aber links, ist es hier, genau. Links der Mann am Kamin, das ist Jakob Fugger. Die Fugger-Familie war ein riesiger Konzern im Mittelalter, extrem reich, also unglaublich reich. Und hier auf dem Stuhl sitzt Karl V., ein deutscher Kaiser. Und der deutsche Kaiser hatte enorme Schulden bei der Familie Fugger. Und er ist dann zu Besuch gewesen, um einen Zahlungsaufschub zu verhandeln. Und wie wir sehen, Jakob Fugger wirft die Schuldbriefe ins Feuer vor den Augen des Kaisers. Und er sagt, die Schuld ist beglichen, du bist frei. In einem Moment. Enorme Schulden sind in einem Moment beglichen. Das hat der König mit dem Knecht gemacht. Und hier aus Kolosser 3, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das hat Gott mit uns gemacht. Gott hat unsere Schuld bezahlt. Er hat den Schuldbrief getilgt. Und 1. Johannes 1, Vers 9, ein sehr grundlegender Vers: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und zwei Verse aus dem Alten Testament, die haben ziemlich denselben Sinn. Jeremia 31, 34 und Jesaja 43, 25, da heißt es: Ich vergebe dir und ich tilge deine Missetaten und Übertretungen und ich gedenke nicht mehr an deine Sünden. Ich gedenke nicht mehr daran. Gott kann nichts vergessen, das ist uns klar. Aber er gedenkt nicht mehr daran. Er greift diese Sünden nicht wieder auf und wirft sie uns vor. Und genau das bedeutet vergeben. Die Sache, nicht mehr an die Sache denken und die Sache auch nicht mehr rauskramen und dem anderen unter die Nase reiben, sondern die Sache ist geklärt, sie ist bereinigt. Wir stehen oft in der Versuchung, Sachen wieder rauszuholen. Aber Vergebung bedeutet, die Sache ist geklärt und ich hole das nicht wieder raus und nicht wieder hervor. Und wenn wir merken, dass wir Sachen wieder rausholen, dann merken wir, dass wir noch nicht richtig vergeben haben. Dass Heilung Zeit braucht, ist klar. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht wie Gott, dass wir sagen, ich denke nicht mehr dran und dann ist es getan. Diese Gedanken kommen manchmal wieder hoch und wir würden sie am liebsten dem anderen vorwerfen. Wir können vielleicht nicht verhindern, dass diese Gedanken in unserem Kopf rumschwirren, dass die Gedanken in unseren Kopf kommen, aber wir können verhindern, dass sie rumschwirren. Wir müssen diese Gedanken ablehnen. Es gibt ein Sprichwort, da heißt es, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Ich möchte eine kurze Situation vorlesen. Ich weiß nicht, ob das eine wahre Geschichte ist, aber es ist auf jeden Fall zutreffend. Eine Frau geht zu ihrem Pastor und bittet ihn wegen eines Eheproblems um Rat. Der Pastor fragt sie, was sie am meisten an ihrem Mann auszusetzen habe. Darauf antwortet sie, jedes Mal, wenn wir uns streiten, wird mein Mann historisch. Der Pastor fragt, sie meinen wohl hysterisch. Sie entgegnet, nein, nein, ich meine genau das. Er führt im Kopf genau Buch über alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Und immer wenn er ausrastet, hält er mir eine Geschichtsvorlesung. Ja, kennen wir das? Ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, oder? Vielleicht zwischen Ehepartnern, Freunden, Geschwistern. Sachen werden wieder hervorgekramt und dem anderen. Oder wir führen eine Liste im Kopf und werfen sie dann dem anderen vor. Wenn wir jemanden vergeben, ist die Sache geklärt und sie wird nicht wieder rausgekramt. So geht Gott mit unserer Schuld um und so sollen wir auch mit der Schuld von anderen umgehen. Kommen wir zurück zu dem Gleichnis. Der König hat dem Knecht alles bezahlt. Und die Jünger, die hören diese Geschichte, eine wunderschöne Geschichte. So ein gnädiger König, er hat ihm alles bezahlt, er ist endlich frei. Und sie staunen über die Geschichte. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, Petrus, sieh hin, das ist deine Geschichte, das ist in deinem Leben passiert, das ist in unserem Leben passiert. Petrus will wissen, wie oft soll ich denn eigentlich vergeben? Und Jesus zeigt, schau doch mal, wie viel dir vergeben wurde. Dann erübrigt sich diese Frage. Markus Schulze, er war letzte Woche Gastredner bei uns, und nach dem Gottesdienst hat er so einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Die nachhaltigste Veränderung geschieht durch Betroffenheit über das Evangelium. Nochmal, die nachhaltigste Veränderung geschieht durch Betroffenheit über das Evangelium. Die größte Veränderung passiert, wenn wir von dem Evangelium betroffen sind. Und was Jesus hier zeigt, was Jesus mit diesem Gleichnis zeigt, mit diesem Knecht, mit dieser Schuld vor dem König, das ist Evangelium. Das ist das Evangelium. Er richtet unseren Blick mit diesem Gleichnis auf das, was er getan hat. Er will uns zeigen, was er getan hat. Und dann verändert sich unser Denken. Er gibt uns nicht einfach einen Befehl und sagt, jetzt, ihr sollt vergeben und jetzt mach fertig, ihr sollt vergeben. Nein, er bietet uns eine Grundlage, er bietet uns eine Basis und mit diesem Gleichnis zeigt er es uns. Er hat es uns vorgemacht, er hat es uns vorgelebt. Euch wurde so viel vergeben, dann muss es euch doch viel einfacher fallen, anderen zu vergeben. Und das ist der nächste Punkt. Schau, wie viel Gott dir vergeben hat. Schau, wie viel Gott dir vergeben hat. Und vielleicht tun wir uns manchmal schwer, anderen zu vergeben. Und dann dürfen wir die Bibel aufschlagen und uns im Licht der Heiligkeit Gottes sehen. Und die Bibel zeigt uns ganz deutlich, wie schwer Sünde wiegt, wie schwer eine einzelne Sünde wiegt und wie groß oder wie die Bibel zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Und wenn wir uns im Licht der Heiligkeit Gottes sehen, dann wird uns immer mehr bewusst, wie viel uns vergeben wurde. Und dann wird es uns auch viel einfacher fallen, anderen zu vergeben. Gott bietet uns hier eine Quelle an, aus der wir schöpfen dürfen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie geht weiter. Vers 28. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Denare schuldig. 100 Denare entsprechen circa 3 Monatsgehältern. Jetzt stell dir mal vor, jemand hat bei dir Schulden von 3 Monatsgehältern. Das wäre dir nicht egal, oder? Es ist wirklich, es ist eine Summe. Aber im Vergleich zu dem, was dem anderen vergeben wurde, ist das natürlich ein Witz. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, ich habe das von einem anderen Prediger. Das ist ein Millionstel von dem Betrag, was dem anderen vergeben wurde. Versteht ihr? Es ist ein Millionstel. Und was Jesus hiermit zeigen will, verglichen mit der Schuld, die wir vor Gott haben, ist das, was andere uns antun können, ein Millionstel. Es ist verschwindend gering. Es ist so klein. Wir müssen begreifen, wie groß die Schuld ist, die Gott uns erlassen hat. Und dann wird das andere, was andere uns antun, wird es extrem klein. Es geht weiter. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Eben noch begnadigt, eine Riesenschuld erlassen und im nächsten Moment voller Zorn, bezahl mir alles, was du mir schuldig bist. Das ist an Undankbarkeit und Lieblosigkeit nicht zu überbieten, oder? Fassungslos. Wenn wir sowas lesen, sind wir fassungslos. Aber wen meint Jesus denn mit diesem Knecht? Wen meint Jesus? Redet er hier über einen Ungläubigen? Nein. Jesus meint mit diesem undankbaren Knecht Christen, denen alles vergeben wurde. Damit sind Christen gemeint, denen alles erlassen wurde. Wir halten es für selbstverständlich, dass Gott uns alles vergibt. Wir fordern, dass Gott uns alles vergibt. Aber wir weigern uns manchmal, anderen zu vergeben. Es gibt ja dieses Gebet in Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sind wir uns da sicher? Wollen wir, dass Gott uns so vergibt, wie wir anderen vergeben? Das bringt uns doch zum Nachdenken, oder? Wie wir anderen vergeben. Was wäre, wenn Gott uns exakt so vergeben würde, wie wir anderen vergeben? Wie Gott uns vergibt und wie andere uns vergeben, das steht in einem direkten Zusammenhang. In Epheser 4, 32 und Kolosser 3, Vers 13, da heißt es, dass wir anderen vergeben sollen, wie Gott uns durch Christus vergeben hat. Gott hat uns einen sehr hohen Maßstab gesetzt und ein sehr gutes Beispiel gegeben. Und wenn wir uns weigern, anderen zu vergeben, dann drücken wir damit aus, dass die Schuld, die man uns angetan hat, größer ist als unsere Sünde Gott gegenüber. Und damit greifen wir Gottes Heiligkeit an. Und wir schmälern die Vergebung. Wir schmälern das, was Jesus für uns gemacht hat. Vers 29, da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Interessanterweise sind das zwei exakt gleiche oder identische Aktionen. Der Knecht vor dem König sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und der Mitknecht sagt vor dem Knecht genau dieselben Worte. Aber die Reaktion, die unterscheidet sich ganz stark. Bei dem Knecht ist kein Erbarmen, keine Gnade. Und hier steht es so deutlich, er wollte nicht vergeben. Er wollte es nicht. Obwohl er so viel Vergebung bekommen hat, wollte er nicht vergeben. Der Knecht hat vor dem König gesagt, ich will dir alles zurückzahlen. Aber er konnte es nicht. Das haben wir festgestellt, die Schuld war viel zu groß. Der Mitknecht sagt das Gleiche. Ich will dir alles bezahlen. Und er könnte es. 3 Monatsgehälter, es würde ein bisschen dauern, aber es ist noch realistisch. Er könnte zurückzahlen. Aber das zeigt wieder den Kontrast, wie Gott vergibt und wie wir vergeben. Es zeigt uns das so deutlich, wie unbarmherzig und gnadenlos wir oft sind. Und Jesus sagt damit auch Petrus, wenn du nicht vergibst, nachdem ich dir so viel vergeben habe, dann ist das völlig unlogisch. Es macht keinen Sinn. Jemand, der so viel Vergebung empfangen hat, der kann dann nicht einem anderen so eine Kleinigkeit nicht vergeben. Das macht keinen Sinn. Und wenn wir diese Vergebung erfahren haben, dann muss ich die Vergebung auch nicht mehr aus eigener Kraft hervorbringen. Ich muss es nicht irgendwie aus meinem bösen Herzen rausquetschen, sondern wir haben eine Quelle. Und wir können aus dieser Quelle schöpfen und auch aus dieser Quelle weitergeben. Es ist nicht mehr aus unserer Kraft. Deswegen, das will Jesus deutlich machen. Ich habe euch ein Vorbild gegeben. Ich habe euch eine Quelle gegeben. Daraus könnt ihr schöpfen, um anderen zu vergeben. Jesus will unser Denken verändern. Und dann lautet mein Motto auch nicht mehr, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das kann unser neues Lebensmotto sein. Vielleicht habt ihr von dem Vorfall aus dem Jahr 2007 in Malatya gehört, aus der Türkei. Da wurde der christliche Missionar Tilman Geske brutal ermordet. Und seine Frau Susanne Geske, sie stand dann da, sie war 44 Jahre alt, sie hatte 3 kleine Kinder, allein in einem fremden Land. Und ihr Mann ermordet von brutalen Männern, die ihn also im Namen des Islam niedergemetzelt haben. Und sehr bald hat Susanne Geske dann auch sich gegenüber der Presse geäußert und sie hat etwas gesagt. Und die das gehört haben, sie wussten, dass sie es ernst meint. Sie hat gesagt, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Ich vergebe den Mördern meines Mannes. Wenn das eine Witwe mit 3 kleinen Kindern sagt, dann ist das keine Show mehr. Dann will sie keine Schlagzeilen machen. Es ist auf jeden Fall ein Zeugnis, aber es ist keine Show. Und sie hat die Worte zitiert, die Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und einige Zeit später dann hat sie auf Nachfrage gesagt, ich kann es nicht erklären, aber ich habe keinen Groll gegen die Menschen. Ich kann es nicht erklären. Es ist ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Die Nächte habe ich durchgeheult, aber morgens hat Gott mir immer wieder die Kraft gegeben, für meine Kinder zu sorgen. Und sowas kann nur aus einem Herzen kommen, das Vergebung erfahren und empfangen hat. Und die schenkt Jesus denen, die an ihn glauben. So eine Vergebung kann man nicht aus sich selbst heraus tun. Das ist göttlich. Und die Geschichte geht dann folgendermaßen weiter. Die Mitknechte sehen, wie der Knecht mit dem anderen umgeht und sie erzählen es dem König. Und der König lässt den undankbaren Knecht rufen. Und er sagte noch zu ihm, ich habe dir so viel vergeben. Konntest du deinen Mitknecht nicht auch vergeben? Die sind sogar auf einer Stufe. Konntest du ihm nicht vergeben? Schau, wie viel ich dir vergeben habe. Schau, wie viel ich dir vergeben habe. Und genau dazu will Gott uns heute auch aufrufen. Schau, wie viel dir vergeben wurde. Und ich möchte abschließen mit einem Beispiel. Das ist nochmal aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Beispiel von Corrie ten Boom. Und zwar war Corrie ten Boom und ihre Familie von den Nazis inhaftiert worden, weil sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs den Juden geholfen hatte. Und ihr betagter Vater und ihre Schwester Betsy, die sie sehr geliebt hat, sie sind aufgrund der brutalen Behandlung im KZ sind die gestorben. Und Gott hat Corrie Gnade geschenkt und Kraft geschenkt und sie hat das KZ überlebt. Und nach dem Krieg reiste sie dann durch die Welt, um Gottes Liebe zu bezeugen. Und dann schreibt sie Folgendes über eine Begegnung in Deutschland. Das möchte ich vorlesen. Bei einem Gottesdienst in einer Münchner Kirche sah ich ihn zum ersten Mal wieder. Den früheren SS-Mann, der bei den Duschräumen im KZ Ravensbrück Wache gestanden hatte. Er war der erste unserer damaligen Wärter, den ich seit jener Zeit zu Gesicht bekam. Und plötzlich stand mir wieder alles vor Augen. Der Raum voller spottender Männer, die Kleiderberge und Betsys schmerzverzerrtes Gesicht. Als die Kirche sich leerte, kam er freudestrahlend auf mich zu und verbeugte sich. Ich bin Ihnen für Ihre Botschaft so dankbar, Fräulein, sagte er. Denken Sie nur, er hat, wie Sie sagen, meine Sünden abgewaschen. Er streckte mir die Hand zur Begrüßung entgegen und ich, die ich den Leuten in Blumendal so oft Vergebung gepredigt hatte, rührte meine Hand nicht. Als mich zornige Rachegedanken erfüllten, wusste ich sofort, dass das eine Sünde war. Jesus Christus war für diesen Mann gestorben. Wie konnte ich da noch mehr verlangen? Herr Jesus, betete ich, vergib mir und hilf mir, ihm zu vergeben. Und ich versuchte zu lächeln und bemühte mich, krampfhaft ihm die Hand zu reichen. Ich konnte es nicht. Ich fühlte nichts, nicht einen Hauch von Herzenswärme oder Nächstenliebe. Und so sandte ich nochmals ein Stoßgebet zum Himmel. Jesus, ich kann ihm nicht vergeben. Gib mir, dass ich wie du vergeben kann. Und als ich seine Hand nahm, geschah etwas höchst Unglaubliches. Mir war, als würde meine Schulter über den Arm bis zur Hand ein Strom zu ihm fließen, während mein Herz plötzlich von einer Liebe zu diesem Fremden erfüllt wurde, die mich schier überwältigte. So entdeckte ich, dass das Heil der Welt weder an unserer Vergebung noch an unserer Güte hängt, sondern an Jesus. Wenn er uns aufträgt, unsere Feinde zu lieben, gibt er uns zusammen mit dem Gebot auch die Liebe selbst. Gott hat uns eine Basis, eine Grundlage geschaffen, wodurch wir anderen vergeben können. Er ist unsere Quelle, aus der wir schöpfen können, um anderen zu vergeben. Amen. Ich würde gerne noch beten.